Ja, da haben wir doch jetzt schon ein paar Gedankenanregungen bekommen. Wenn wir die umsetzen, dann haben wir da schon eine ganze Menge zu tun. In dem praktischen Beispiel aus dem eigenen Leben, da wurde uns ja gesagt, pass auf mit deiner Zeit, wie du da ordentlich umgehst. Und das fand ich doch auch eine schöne Aussage von einer Bibelschülerin, die sich darüber freut, dass wir als Mitarbeiter ihre Woche so richtig ausplanen. Das finde ich doch eine gute Sache und da können wir jetzt vielleicht noch ein paar Aufgaben überlegen. Ne? So. Nein, nein. Aber ich glaube, das geht auch manchen so, dass sie merken, wie wertvoll Zeit ist an der Bibelschule und wie viele sinnvolle Sachen man auch den ganzen Tag so machen kann. Eine andere Sache fiel mir auch auf, so natürlich das Anspiel, dann zu sehen, wie man mit seiner Zeit umgehen kann und mit welchen Medien man sich beschäftigt. Denn auch die Bibel ist ja ein Medium, eben ein Buch, mit dem wir drin lesen und uns da informieren. Auch das Lied, was wir vorher gesungen haben, ich weiß nicht, ob es euch bewusst war, das hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Theo Lehmann gedichtet, und zwar in der Zeit, als es noch die DDR gab. Und damals hat er richtig Ärger dafür bekommen, besonders für den Vers, der da steht, also denkt daran, dass jedes Denkmal mal fällt, nicht, haben wir da gesungen. Und damals gab es ja viele Denkmäler, nicht, von Karl Marx und von Lenin und all so etwas. Und da haben viele der Parteioberen gemeint, er würde sie damit meinen. War auch nicht ganz falsch, nicht, nur steht nicht deutlich drin. Und zwischenzeitlich singen wir das Lied immer noch und viele dieser Denkmäler sind lange gefallen, an die man damals noch geglaubt hat, wo man gemeint hat, das ist alles so wichtig. Und das sagt uns ja auch was ganz Wichtiges, nämlich über Medien. Das, was uns heute verkauft wird als Ideal und als Vorbild, und das muss man unbedingt wissen, und der ist ganz bedeutend und wichtig, diese Person, das stimmt häufig gar nicht. Wir müssen nur ein paar Jahre oder manchmal ein paar Jahrzehnte warten, und dann merken wir, das ist alles unwichtig geworden, spielt alles gar keine große Rolle. Vielleicht ist das manchem auch noch in Erinnerung, vor so etwa 10 Jahren war es, als ARD oder ZDF, eine der beiden Sendungen, hatten dann so etwas ausgeschrieben, die größten Deutschen aller Zeiten. Wer sind die größten Deutschen? Und die Zuschauer durften alle mitmachen und wählen, wer die größten Deutschen aller Zeiten sind. Falls das jemand sich noch daran erinnert, wisst ihr vielleicht auch, wer da als der bekannteste und wichtigste Deutsche aller Zeiten genannt worden ist. So im Abstand von ein paar Jahren, wie gesagt, ich meine etwa 10 Jahre ist das her, ist das ja manchmal ganz lustig. Denn habt ihr eine Ahnung, wer damals auf den ersten Platz kam? Irgendein Vorschlag? Kohl wäre möglich, Politiker, aha, der war ja so Ende der 90er Jahre, der Bundeskanzler in Deutschland. Nein, der war es nicht. Ja genau, das war es so. Das war nämlich der Thomas Gottschalk, der ja heute gar nicht mehr so in den Medien präsent ist. Aber damals, da hatte er seine großen Sendungen und dann sagte die Mehrheit der deutschen Fernsehzuschauer, das ist der wichtigste Deutsche aller Zeiten. Also ich hätte ja noch ein paar andere vorzuschlagen, also zum Beispiel Martin Luther, nicht? Das wäre ja schon mal was Wichtigeres, würde ich sagen. An den erinnert man sich auch noch nach 500 Jahren, weil er die Bibel ins Deutsche übersetzt hat und die Reformation durchgesetzt hat. Der hat ja auch seine Fehler gehabt, zweifellos, aber hat viele gute Sachen getan. Und da merken wir, wie stark Menschen von Medien beeinflusst sind. Also weil der Mann damals häufig in dem Fernsehen war und weil viele sich das angeschaut haben, da hatten sie die vollkommen illusionäre Vorstellung, der sei jetzt der wichtigste Deutsche aller Zeiten. Und da merken wir nur 10 Jahre später, 15 Jahre später, sieht die Situation schon vollkommen anders aus, worauf jeder von uns lernen sollte, auch die großen Stars von heute sind nicht unbedingt diejenigen, die wirklich von großer Bedeutung sind. Heute kommt das ja sehr viel darauf an, wen du in welchem Alter fragst. Fragst du heute manche Teenies, dann würden die beispielsweise sagen, was sind wichtige Personen? Nicht wichtige Deutsche, aber wichtige Personen. Dann würden manche vielleicht sagen, Bibi. Und die Älteren von euch, die haben wahrscheinlich gar keine Ahnung, wer Bibi ist. Ne? Bibi ist ein Influencer, so nennt man das. Also keine Krankheit, nicht? Influenza, sondern hier ist mit einer, der Menschen beeinflusst. Das ist eine YouTuberin, nicht? Also die zwar bloß Blödsinn sagt, aber die wahnsinnig viele Leute hat, die jede Woche hören wollen, was die zu sagen hat. Nicht? Und da denken Leute, boah, das ist ja so wichtig, da muss ich wissen, was Bibi anzieht und wo sie in Urlaub hinfährt und welches Shampoo sie benutzt, in verschiedenen Gerüchen. Ja, ich war nämlich neulich in der Gemeinde und war da bei einem der Prediger übernachtet und dann waren wir beim Frühstückstisch, beim Austauschen und dann hat eine seiner Töchter, die hatte dann erzählt, dass sie auch, also Bibi so toll findet. Und dann haben sie mir gleich aus dem Badezimmer geholt so eine ganze Latte von verschiedenen Gerüchen von Shampoos. Und da, also hat man gemerkt, das schauen sich Leute an und sind dann davon stark geprägt. Gut, ehe ich jetzt mal etwas gründlicher auf die Frage der Medien eingehe, möchte ich euch noch einen Abschnitt aus dem Neuen Testament vorlesen, und zwar aus dem Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 1 ab Vers 19. Jakobus 1 ab Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und alle Bosheit, all Reste von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Also nochmal, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und alle Reste von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Wenn wir diesen Text lesen, fällt uns auf, der sagt ja gar nicht ganz direkt etwas über Medien und schon gar nicht über die modernen Medien, also das heißt insbesondere das Internet. Trotzdem ist es aber so, oder vielleicht gerade müssen wir sagen, ist es so, dass die Bibel schon etwas zu sagen hat über unseren Umgang mit Medien. Nur da steht da nicht Internet, da steht nicht Facebook, da steht nicht YouTube, sondern da sind bestimmte Grundeigenschaften, was wir tun sollen und was wir lassen sollen. Wenn da zum Beispiel steht, legt ab alle Reste von Bosheit, dann begegnet uns die Bosheit ja auch in unserer Umgebung. Und die begegnet uns eben auch in den Medien, manchmal vielleicht sogar mehr als in der realen Welt. Und wenn dann steht, wir sollen es ablegen, dann heißt das deutlich, dass wir davon Abstand nehmen sollen. Oder wenn da steht, jeder sei schnell zum Hören, nicht langsam zum Reden, das gilt zum Beispiel auch für manche, die ihre Kommentare im Internet hinterlassen. Und gerade im Internet ist das ja ganz häufig, dass Leute einfach so herausreden, was ihnen gerade in den Sinn kommt, ohne sich gründlich zu überlegen, was sie da eigentlich gerade von sich gegeben haben. Und da sind dann auch solche Bibelverse, die direkt angewandt werden können auf unseren Umgang mit den Medien oder mit dem Internet. Erst einmal möchte ich hier betonen, ich finde, die Medien sind nicht schlecht, sondern sie sind ja sogar notwendig. Medien werden ja seit Jahrhunderten benutzt. Dazu gehören ja auch Bücher und Zeitschriften, das sind ja auch Medien. Mit Medien werden viele positive Dinge vermittelt. Unter anderem ist ja auch die Bibel ein Buch und ein Buch, in dem Gott uns Sachen mitteilt. Auch das ist ein Medium. Das gilt nicht nur für diese alten klassischen Medien, prinzipiell gilt das ja auch für die neuen Medien. Also ich nehme einfach mal stellvertretend dafür das Internet und so, wie wir das nutzen im Computer, im Smartphone oder sonst wo, weil wir alle wahrscheinlich heute mehr oder weniger mit dem Internet zu tun haben. Und erst einmal gibt es da viele positive Sachen. Gerade vor ein paar Wochen war es gewesen, da habe ich dann wieder mal das Internet benutzt, also benutze ich ja häufiger, aber das ist mir jetzt besonders in Erinnerung. Und zwar, wir sind vor wenigen Monaten umgezogen, haben unsere Wohnung neu eingeräumt und da war meine Frau auch dabei, ihren Schreibtisch einzuräumen und hat dann irgendeinen Schlüssel, den wir gehabt haben, dachte sie, der passt zum Schreibtisch und das passte auch. Sie hat den Schreibtisch abgeschlossen, aber es ging nicht mehr auf. Es war nämlich der falsche Schlüssel. Man konnte mit dem Schlüssel abschließen, aber nicht wieder aufschließen. Und jetzt hat sie mir dann das am Abend gesagt, als ich gekommen bin, und hat mir gesagt, ja, Michael, da ist jetzt mein Pass drin und da ist meine alles mögliche, wichtige Sachen drin. Und da wollte sie nur probieren, ob man es auch abschließen kann bei dem Schreibtisch und jetzt geht das nicht mehr auf. Und dann war die Überlegung, was machen wir denn? Also eine Überlegung wäre, ich könnte den Schreibtisch aufbrechen, nur sonst ist er kaputt. Das war auch nicht so schön. Oder wir könnten einen Schlüsseldienst holen, der bricht den zwar nicht auf, aber der ist teuer. Und da bin ich ins Internet gegangen und habe mir angeschaut, wie man Schlösser knackt. Ja, und dann habe ich rausgekommen, dieses Schloss ist ein relativ einfaches und da habe ich mir das ganz genau angeschaut und dann habe ich eine Büroklammer geholt, habe die etwas verbogen Und dann habe ich das probiert und nach ein paar Minuten habe ich das Schloss aufbekommen. Also falls ihr jetzt mal Probleme mit eurem Schloss habt, nicht, ich kann kommen, ich kann euch dann helfen. Ja. Ja. Also, aber wie gesagt, ich mache das ja nur bei dem, wo es erlaubt ist, nicht? Also nicht illegal. Ich gehe jetzt nicht an irgendwelche Schlösser, wo ich da nicht rangehen soll. Aber das war eine ganz konkrete Hilfe. Oder auch in der letzten Zeit habe ich das ein anderes Mal ganz praktisch benutzt. Und zwar hatte ich jetzt ein Auto gekauft, ein gebrauchtes, das, was ich jetzt fahre, eben ein Opel Astra. Und dann war da die Birne ausgefallen, die Scheinwerferbirne. Und da habe ich mir das vorne angeschaut. Und jetzt habe ich gedacht, ich muss da das ganze Kühlergrill ausbauen. Ich komme da ja gar nicht an den Scheinwerfer dran. Weil ich hatte vorher so ein Skoda, da war das relativ einfach. Ich musste so eine kleine Klappe aufmachen, Birne rauswechseln, wieder zumachen, ging das alles. Und dann, ehe ich zur Werkstatt gefahren bin, habe ich mir gedacht, für so eine kleine Sache mache ich das selbst, habe ich mir dann ein YouTube-Video angeschaut, wie wechselt man die Scheinwerferbirne beim Opel Astra. Und dann bin ich darauf gekommen, haben die ja gezeigt. Sonst wäre ich ja nie darauf gekommen, das zu machen. Also falls ihr so ein Auto nicht habt, ihr müsst vorne die Räder einschlagen und dann durch den Radkasten eine kleine Klappe aufmachen und die Hand reinstrecken und dann kommt ihr durch den Radkasten vorne in den Scheinwerfer. Also welcher Ingenieur sich das überlegt hat, weiß ich auch nicht. Also ich finde es äußerst unpraktisch und vor allem, sobald du die Hand drin hast, siehst du ja nichts mehr, weil du kannst ja nicht mehr reinschauen, weil die Öffnung ist nur so klein. Aber mit viel Hand und nicht so viel Ausprobieren schließlich habe ich es dann geschafft, rauszuholen, wieder reinzuholen. Und ich habe was Neues gelernt. Ich habe gelernt, wie man bei diesem Autotyp die Scheinwerferbirne wechselt. Das sind so ganz praktische Sachen, wo wir sehen können, da ist das Internet eine große Hilfe. Bei vielen von uns ist es ja auch so, wir nutzen das vielleicht so als Routenplaner im Internet. Du willst irgendwo hinfahren, schaust dir vorher mal an, wo geht es lang, oder du hast das auf deinem Handy sogar mit und dann zeigt dir das den Weg. Und sogar noch eine aktuelle Karte, nicht, ist nicht veraltet, auch da kann das ganz praktische Hilfe haben. Oder noch etwas anderes, da, weil wir gerade umgezogen sind, war meine Frau auf der Suche nach ein paar Haken fürs Badezimmer. Und dann sind wir in den nächsten Baumarkt gefahren, haben uns die Haken angeschaut, da gab es so drei verschiedene, die haben aber meiner Frau alle nicht gefallen. Und dann waren wir noch in einem Geschäft, hat ihr auch nicht gefallen, und am Abend haben wir uns dann vors Internet gesetzt, zu eBay, und dann haben wir gleich hunderte von verschiedenen Haken. Und als wir ein paar angeschaut haben, haben wir den gefunden, der meiner Frau gefällt, und der war sogar noch viel günstiger als das, was im Baumarkt gewesen war, hatten den bestellt und ein paar Tage später konnten wir den dann anbauen. Auch das ist doch durchaus ein Vorteil, würde ich mal sagen. Da können wir das ganz im positiven Sinne nutzen. Oder wenn ich überlege, wie viel ich früher Briefe geschrieben habe. Und das war ja eine aufwendige Angelegenheit. Also erstmal einen Brief schreiben, also ursprünglich dann ja mit Schreibmaschine, später dann mit Computer und dann ausdrucken und dann unterschreiben und einen Umschlag reintun, eine Briefmarke draufkleben. Oder vorher noch eine kaufen und dann zum nächsten Postkasten bringen und in ein paar Tagen, wenn alles gut geht, sonst auch mal eine Woche, kommt es an und dann eine Woche später schreibt jemand zurück und dann habe ich eine Antwort und wenn das nicht alles klar ist, muss ich nochmal schreiben. Heute geht das manchmal alles in 10 Minuten. Also das heißt, ich schreibe hin und zurück und hin und zurück und die Sache ist geklärt. Und das Ganze kostet nichts. Keine Briefmarke, kein Papier, kein Umschlag, keine Fahrtkosten, einfach so. Das ist doch erst einmal etwas wirklich Schönes, finde ich. Vorhin wurde ja auch schon erwähnt, dass es manchmal dafür hilft, Kontakt zu Freunden zu haben. Auch das habe ich schon mehrfach erfahren. Da habe ich zum Beispiel einen Zugang bei Facebook. Und bei mir findet ihr nicht viele Fotos von mir. Meine Kinder sagen schon mir seit mehreren Jahren, ich sollte mein Foto auswechseln, weil als ich das gemacht habe, habe ich einfach irgendeins genommen, was da gerade war und was keinen Schönheitswettbewerb gewinnt, was auch nicht meine Absicht ist. Bei mir schreibe ich stärker, was mir so auffällt, geistlich oder gesellschaftlich und kommentiere das dann und viele andere lesen das dann auch. Aber bei Facebook, was ich schön finde, ich kann Kontakt zu Menschen halten, die ich sonst nicht hätte. Also ich gehe irgendwo in der Schweiz, habe da eine Freizeit oder besuche eine Gemeinde, ich lerne Leute kennen, da würde ich normalerweise ja keinen Kontakt haben. Ich schreibe ja nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat diesen Menschen, die ich kennenlerne, eine Postkarte oder einen Brief. Hier ist es einfach möglich, da schlägt mir Facebook, wie das genau läuft, weiß ich ja nicht, sogar neue Freunde vor. Und häufig sind das Leute, die kenne ich sogar. Da war dann neulich ein Vorschlag von jemandem, mit dem ich zusammen studiert habe. Keine Ahnung, wie Facebook darauf kommt. Da denkt man ja, manchmal wird auch ganz durchleuchtet hier. Und da dachte ich, das ist doch mal nett, mit dem und dem wieder Kontakt zu haben. Habe dem dann eine Nachricht geschrieben, der hat sich auch gefreut, nach über 20 Jahren den mal wieder zu treffen, mit dem auszutauschen, wo Gott ihn da geführt hat. Auch das ist erst einmal durchaus etwas Positives. Wir können Informationen sammeln. Wir können Haken für dieses Badezimmer aussuchen, wir können Kontakt mit Menschen halten, die wir sonst nicht halten würden, wir können den richtigen Weg finden, um irgendwo hinzufahren, wir können Reparaturen besser machen und schneller machen, weil wir da Informationen bekommen. Also es gibt durchaus eine ganze Menge positive Möglichkeiten, die wir mit dem Internet und auch mit anderen Medien haben. Wenn ich das jetzt alles so erwähne, dann sind einige, merke ich schon, jetzt enttäuscht. Ihr seid heute Abend hergekommen, damit ich euch sage, die Medien sind böse. Und jetzt habe ich gesagt, die Medien sind gut. Ja, so ganz einfach kann man das auch, glaube ich, gar nicht sagen, weil das Entscheidende sind nicht die Medien an sich, ist auch nicht der technische Apparat, mit dem wir zu tun haben, sondern das Problem sind wir als Menschen. Bist du, bin ich, nämlich wie wir damit umgehen. Was wir uns da anschauen, wie viel Zeit wir damit verbringen, wie sehr wir uns davon beeinflussen lassen, das ist eher das Problem. Das technische Gerät ist verhältnismäßig harmlos, kann sogar für viele positive Sachen genutzt werden. Aber ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ein Punkt wurde heute Abend ja schon erwähnt, und das ist ein ganz wichtiger, nämlich der Zeit, die wir davor verbringen. Also ich habe schon mehrere Gespräche gehabt in der Seelsorge, wo häufiger Frauen als Männer, aber nicht nur, wo manche Frauen mir gesagt haben, ja, Michael, was soll ich denn jetzt mit meinem Mann machen? Immer so, wenn ich am Abend komme und sage, Schatz, lass uns schlafen gehen, es ist schon so spät, dann sagt der Schatz, ja, nur noch ein paar Minuten, ich muss noch eben was im Internet machen. Und dann morgens um 2 Uhr merke ich, wache ich wieder auf und er ist immer noch nicht da. Und das ist, manche machen das natürlich auch während des Tages, nicht in der Nacht. Aber da ist das, wenn wir ehrlich drauf schauen, ist das so, dass viele, viele von uns mehr Zeit vor dem Internet verbringen, als ihnen eigentlich gut tut. Oder mehr vor dem Fernseher oder mehr vor dem Radio oder vor sonst irgendwie etwas. Und wir sind ja in der luxuriösen Situation heute, dass wir so viel Freizeit haben wie kaum irgendeiner unserer Vorfahren. Also jetzt sagen manche von euch vielleicht, ja, Michael, wenn du wüsstest, wie wenig Zeit wir haben. Nein, objektiv gesehen ist das so, jeder von uns hat viel mehr Zeit als je zuvor. Nur wir sind geschickt darin, die Zeit gleich schnell wieder zu füllen. Und zwar häufig mit Sachen, die gar nicht hundertprozentig notwendig sind. Ja klar, sagt einer, jetzt muss ich mein Kind dahin fahren und dahin fahren und dahin fahren und dahin fahren. Ja, aber das ist ja, du hast das ausgewählt. Die Welt geht nicht unter, wenn du das nicht tust. Oder viele Leute benutzen einfach Zeit, füllen sie auch mit Sachen, ohne sich vorher genau zu überlegen, wie könnte ich sie denn noch mit anderen Dingen füllen. Und deshalb sind Leute heute äußerst gestresst. Wenn ihr nicht glaubt, dass früher das anders war, dann würde ich euch einladen, wenn ihr mal bei uns in die Gegend kommt, besuche ich mit euch das Ziegeleimuseum in Lage. Da wird dann gesagt, wie in Lippe die Leute vor so 150 Jahren gearbeitet haben. Und dann merkt ihr, die haben dann häufig 12 bis 14 Stunden am Tag gearbeitet, körperlich gearbeitet. Und danach sind sie müde umgefallen. Die gläubig waren, die sind danach noch in die Diele oder in die Scheune gegangen, haben da Loblieder gesungen, haben sich zum Beten und Bibellesen getroffen und dann war die Zeit vorbei. Da war wenig Zeit für Freizeit und Vergnügung und Entspannung und so etwas, sondern man hat einfach gearbeitet. Zu der Zeit gab es ja keinen Staubsauger. Wenn du eine Sache sauber machen wolltest, hast du den Teppich rausgetragen, mit dem Teppichklopfer bearbeitet, ne, und dann den Staub rausgeholt. Zu der Zeit hatten die meisten Menschen in Lippe auch noch keinen Aldi, sondern wenn du Milch haben wolltest, musst du erstmal deine Kuh melken. Und wenn du Butter haben wolltest, dann musstest du die Milch schlagen und dann kam Sahne und aus der Sahne kam die Butter und dann nach vielen Stunden Arbeit hattest du eine Butter, die du aufs Brot machen konntest. Wenn du Kartoffeln haben wolltest, musst du sie erstmal anbauen und anhäufeln und ernten und sauber machen. Wenn du Wäsche gewaschen hast, dann war das noch bis vor 60, 70 Jahren in Deutschland so, dass du es in dem Waschsuber gemacht hast, für die meisten Leute. In Deutschland hat sich die Waschmaschine für die breite Bevölkerung erst durchgesetzt, so in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Davor war das ganz häufig Handarbeit oder ein großer Kessel, den man gekocht hat und dann da. Das war wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig viel Zeit, die man da verbraucht hat. Heute geht das so schnell. Wir haben so viel überflüssige, also so viel Zeit über, weil wir diese Sachen alle nicht mehr selbst machen müssen. Nur die entscheidende Frage ist, wie gehen wir mit dieser Zeit um? Und es wurde hier hinten auch schon vorhin ganz offen gesagt, das kann schnell mal sein, dass man dann 4-5 Stunden vor dem Fernseher oder vor dem Internet verbringt. Und das ist Zeit, die wir natürlich für was anderes nicht mehr haben, die dann einmal für alle Mal ausgefüllt ist. Und da müssen wir uns gut überlegen, wie wir mit dieser Zeit umgehen. Rein statistisch gesehen ist es so, dass der durchschnittliche deutsche Jugendliche heute mindestens 3 Stunden am Tag vor dem Internet verbringt. Also das heißt natürlich nicht vor dem Computer, häufig vor dem Handy. Sich irgendwas runterlädt, sich irgendwelche Clips anschaut. Der durchschnittliche, es gibt ja auch einige, die machen das gar nicht und andere sind bei 5-6 Stunden. Es gibt auch Leute, die den ganzen Tag davor hängen oder die ganze Nacht. Und dann merken wir, das ist eine immens große Zeit. Überlegt mal nur rein rechnerisch, 3 Stunden am Tag sind auf die Woche hochgerechnet 21 Stunden. Das bedeutet, das ist ein ganzer Tag. Also wenn du noch 3 Stunden schläfst an dem Tag. Und jetzt überleg mal, ein Tag in der Woche, das bedeutet 1/7 deines Lebens. Wenn du 70 Jahre alt wirst, dann wären das 10 Jahre deines Lebens vor YouTube, Facebook oder sonst etwas. 10 Jahre. Da merken wir, da kommt eine richtig große Summe zusammen von den ganzen Stunden, die jeden Tag sich da anhäufen. Und hier wäre ja zum Beispiel die Frage, wenn du dein Leben planst, würde ich dir vorschlagen, mach ein paar Stunden weniger Internet und komm dafür 3 Jahre an die Bibelschule Brake. Dann hast du immer noch 7 Jahre für Internetkonsum, aber 3 Jahre sinnvoller verbracht. Und möglicherweise helfen wir dir sogar, wie das vorhin gesagt worden ist, den Internetkonsum nachher etwas zu reduzieren, weil du andere sinnvolle Sachen mitbekommst, mit denen du deine Zeit füllen kannst. Das wäre doch eine Option, oder? Also ich rechne mal, jetzt haben wir im Herbst gleich 10 neue Bewerbungen hier, ne, von Leuten, die sagen, ja, richtig, Michael, ich werde meinen Handykonsum drosseln und das sinnvoll verwenden. Und das ist eine ganz ernsthafte Frage, denn das ist ja klar, die Lebenszeit ist einmalig, die hast du nie wieder. Alles, was da einmal ausgegeben ist, ist vorbei. Und das Tragische ist ja, dass viele Leute gerade in dem Alter, naja, so zwischen 10 und 20, 25, 30 so viel Zeit hinein investieren, wobei das die Blüte deines Lebens ist. In der Bibel lesen wir auch, wohl denen, die in der Jugend Gott finden und ihn suchen, weil da bist du besonders leistungsfähig. Also jetzt könnte ich ja sagen, wenn du uralt bist und sowieso nichts mehr tun kannst, ja, dann könntest du immer noch beten, ne, und Bibel lesen und was weiß ich noch machen. Aber im Alter wird es schwieriger zu lernen, Häuser zu bauen, Leute zu evangelisieren, nach Afrika zu gehen. Das ist alles ein bisschen schwieriger. Das kann man als junger Mensch machen und seine Zeit wesentlich wertvoller, zielgerichteter und für Gott einsetzen. Und das ist doch eine ganz wichtige Sache. Aber es ist nicht nur die Zeit, sondern es sind häufig auch die Inhalte, die wir haben im Internet, die schlecht sind. Denn ein ganz großer Teil von dem, was uns in den Medien präsentiert wird, prägt uns innerlich, ohne dass wir es merken, und dann handeln wir auch dementsprechend. Ich merke, ganz viele junge und auch alte, ältere Christen reden plötzlich, weil sie aus dem Internet was mitbekommen haben. Da bin ich in einer Gemeinde, die Leute sind davon überzeugt, dass eigentlich Frauen in der Gemeinde nicht lehren sollten. Und dann komme ich ein paar Jahre später wieder und die Frauen der Gemeinde haben mit großer Begeisterung im Internet Joyce Meyer gehört und plötzlich sind sie der Meinung, Frauen in der Gemeinde müssen predigen. Und das kommt gar nicht, weil in der Bibel was anderes steht, sondern einfach, weil sie im Internet das so mitbekommen haben. Oh, das ist ja so gesegnet und so toll, also da muss die Bibel wohl irren. Also durch das, was man da mitbekommt, nicht aufgrund des Bibelstudiums, hat man plötzlich seine Meinung verändert. Und das ist in ganz vielen Fällen. Also, weil das, was wir sehen, prägt uns. Viele Leute meinen ja auch, das, was sie sehen, können sie einfach abhaken, das ist ja nur Fantasie, bei einem Spielfilm zum Beispiel. Aber gerade die Gruppen in der Gesellschaft, die uns beeinflussen wollen, nehmen die großen Medien und die Filme und die Unterhaltung, uns zu beeinflussen. Wie wurde in Deutschland die Abtreibung legalisiert? Indem man in den Medien junge Frauen interviewt hat, die vergewaltigt worden sind und dann war das Mitgefühl der Zuschauer, boah, dieses arme Mädchen kann man doch nicht zwingen, das Kind auszutragen. Und dann hat man aufgrund der Frauen, die als Kinder vergewaltigt worden sind, die Abtreibung zugelassen. Dabei könnt ihr die Statistik sehen. Das Statistische Bundesamt hat jetzt gerade vor 2 Wochen die neuen Zahlen für Abtreibung im letzten Jahr veröffentlicht, die wieder gestiegen sind. Und da könnt ihr sehen, etwa 1% der Abtreibungen gehen auf Kosten von der kriminologischen Indikation, das heißt Vergewaltigung, Jugend und so weiter. Die allermeisten Frauen, die abtreiben, haben gar keine gesundheitlichen Probleme. Sie haben auch keine finanziellen Probleme. Sie haben einfach keine Lust auf Kinder. Aber dieses Gesetz ist einmal durchgekommen, weil die Medien dafür geworben haben. Und genauso machen die Medien das in den letzten Jahren, wo es Homosexualität und ähnliche Dinge angeht. Und dann sieht man, da ist irgendein junges Mädchen und das sagt, ich wollte schon immer ein Junge werden und jetzt endlich darf ich ein Junge werden und werde umoperiert. Und 10-mal sieht man das und irgendwann glaubt man, das sei in Ordnung und das sei ja so, weil das arme Kind ja wirklich so denkt und empfindet. Ich habe schon einige gehabt in der Seelsorge mit solchen Problemen. Häufig ist das erst, was ihnen eingeredet wird durch Medien oder durch Lehrer oder andere Pädagogen. Und dann empfinden sie plötzlich, ich sei schon immer so gewesen und jetzt müsse man das verändern. Und diejenigen, die eben damit fertig werden und hinterher doch merken, dass sie eine Frau sind statt ein Mann, die werden ja gar nicht interviewt. Und wie es diesem Mädchen geht, wenn es mal umoperiert ist, 10 Jahre später, das wird auch nicht genannt. Aber die meisten Deutschen sind heute der Überzeugung und auch viele junge Christen, dass diese Sache mit dem Geschlechterwechsel doch gar nicht so schlecht ist, sondern ganz normal ist. Warum? Weil sie das 10-mal, 20-mal, 100-mal im Internet gesehen haben oder einen Film gesehen haben, dann meinen sie, das sei normal. Diese Bilder prägen uns. Oder ich erlebe viele junge Christen, die haben den Eindruck, dass Scheidung heute nicht mehr so schlimm ist, weil das halt in den Medien als vollkommen normal dargestellt wird. Viele empfinden Gewalt als kein Problem, weil Gewalt überall vorkommt. Viele üben ja sogar in Computerspielen Gewalt aus, nämlich möglichst viele Leute zu ermorden. Und sie lesen am Morgen, liebe deine Feinde, und danach 5 Stunden ballern sie auf alles, was sich bewegt und freuen sich, dass sie hinterher viele getroffen haben und sehen da keinen Widerspruch. Und man dann denkt, irgendwie widerspricht sich das doch. Lebst du in 2 verschiedenen Welten oder was? Das mag ja vielleicht spannend sein. Das ist ja auch im Krieg spannend, solange man nicht selbst erschossen wird. Ne? Dann ist das, finden das viele auch spannend. Aber eigentlich ist das nicht die Motivation, die wir durch Gott haben sollten. Also Inhalte werden uns vermittelt, die falsch sind. Und das nicht nur für Gewalt, nicht nur für Ehevorstellungen, auch für die Vorstellung von Religion. Christlicher Glaube wird in den Medien überwiegend lächerlich gemacht. Und wenn man das immer wieder sieht, deshalb sind ja viele Christen, die sich nicht mehr trauen, offen vom Glauben zu reden, weil sie den Eindruck haben, wir leben in einer Welt, in der die Leute doch sowieso alle nicht glauben wollen. Und das kommt in erster Linie aus den Medien. Und das ist ein Problem. Wir sollen unser Weltbild nicht prägen lassen durch das, was uns dargeboten wird, denn vielfach ist das, was uns da dargeboten wird, eben falsch. Und häufig wird uns das unterschoben. Ich erinnere mich, wie ich da vor schon einigen Jahren eine Diskussion mit meiner Frau hatte. Und zwar hatten wir zusammen den Film Titanic gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ja so ein alter Film schon. Und das ist ja gar nicht mal wahnsinnig schlimm, sondern eher Unterhaltung für die ganze Familie. Und als wir das gesehen haben, habe ich mich die ganze Zeit über den Film geärgert. Also auf mehreren Gründen. Einmal stand in der Zeitung, alle Frauen lieben Leonardo DiCaprio. Das war ja der Schauspieler dort, nicht? Und dann habe ich meine Frau auch gefragt, liebst du auch Leonardo DiCaprio? Und sie hat richtig geantwortet, nein. Ja, dann war ich schon mal froh, dann wusste ich, der Zeitungsartikel ist falsch. Nicht alle Frauen lieben ihn. Aber in der Geschichte war es dann schon so, es hat mich eigentlich geärgert, weil in dem Film diese ganze Liebesbeziehung vollkommen unmoralisch war. Also wer den Film gesehen hat, der hat das dann vor Augen. Da ist also ein junger Tu-nicht-gut, nicht? Also dieser Leonardo DiCaprio, ein Jack nennt er sich, und der soll so der nette Kerl sein, der nette, liebe Kerl, in den sich die Rose, nicht, die da spielt, verliebt. Und in Wirklichkeit wird uns dann so nebenher erzählt, was der denn macht. Dieser Jack, erstmal fällt er durch auf, er hat die Überfahrt nach Amerika auf der Titanic durch Glücksspiel gewonnen. Ah, also nicht einer, der arbeitet und das dadurch verdient, sondern der coole Kerl macht Glücksspiel und dem fällt das dann alles zu. Dann bändelt er mit dieser Frau an und diese Frau ist verlobt. Also eigentlich biblisch müssten wir sagen, hey, verlobt steht aber in der Bibel, das ist schon fast wie verheiratet. Und der bändelt einfach mit ihr an, es ist ihm egal, dass die verlobt ist. Und der Fernsehzuschauer denkt dabei, das ist ja auch in Ordnung, weil nämlich der Verlobte wird als so komischer Kerl dargestellt, gar nicht so liebevoll. Und was macht er dann, um sie zu überzeugen? Das ist keiner, der besonders geistlich ist. Er nimmt sie mit unten ins Schiff hinein. Die tanzen dann ordentlich alle miteinander, trinken nicht ordentlich. Und danach eben Künstlertyp, nicht? Er muss sie dann malen und dann wird noch gezeigt, also dann sind sie schnell im Bett und schlafen miteinander. Und dann denkt er, das ist doch alles unmoralisch. Und dann, als das Schiff untergeht, gibt es noch ein paar Leute, die beten und dann schnell abstürzen, ins Meer hineinfallen. Und der Jack, der stößt sie beiseite und will sie dann retten. Der ist also mit Religion, hat er nichts zu tun. Und da habe ich dann meine Frau auch hinterher gefragt, also das ist doch total unmoralisch. Ich habe meine Frau auch gefragt, was denkst du, was mit denen wohl ist, 3 Jahre nachdem sie mit dem Schiff in Amerika angekommen sind? Wenn dann die 2, 3 Kinder haben und die sind in New York in einer kleinen Wohnung und der Jack hat immer noch keine Lust zum Arbeiten und trinkt immer noch und tanzt mit anderen Frauen. Ja, so würde es ja laufen. Und deshalb in der Geschichte muss Jack sterben, nicht? Damit man romantisch denkt, das wäre Glück bis ans ewige Ende, wäre natürlich nie gewesen. Also, und ich will euch das mal an einem Beispiel zeigen, eines populären Films. Wir nehmen das häufig gar nicht mehr wahr. Wir denken am Ende, was für eine schöne Liebesgeschichte. Dabei wird uns unterschwellig Unmoral vermittelt und wir finden sie emotional gut. Wenn wir es geistig analysieren, würden wir sagen, falsch. Aber wenn wir einfach nur den Film sehen und danach nicht darüber nachdenken, dann nehmen wir mit, das ist doch gar nicht schlimm, das war doch eine tolle Liebesgeschichte. Und das wird unsere Meinung prägen, unsere Auffassung prägen. Und tut es auch. Ich erlebe immer mehr selbst Christen, die dann plötzlich genauso denken und genauso handeln und genauso reden, wie das in solchen Filmen der Fall ist. Das prägt uns tiefer, als wir das eigentlich wahrnehmen. Wenn ich jetzt mal nicht zu Spielfilmen komme, sondern zu dem, wie man im Internet YouTube-Filme anschaut und so etwas. Eine der größten Gefahren oder einer der größten Tipps, die ich euch geben will, ist, schaut viel weniger von den Videos und wenn ihr sie anschaut, überprüft sie gründlicher. Es vergeht fast keine Woche, wenn mir nicht jemand ein Mail schreibt mit irgendeinem Hinweis auf einen ganz tollen neuen Film, den sie bei YouTube gesehen haben. Und dann schaue ich mir den an und dann muss ich ihn zurückschreiben, das ist aber vollkommen daneben oder vollkommen falsch. Auch ganz viele Christen schauen sich die Sachen nicht genau an und überprüfen die Sachen nicht und schicken sie einfach weiter. Und dann bist du verantwortlich für das, was du weitergeschickt hast. Zum Beispiel im letzten Jahr, da habe ich von bestimmt 4, 5 Leuten einen Hinweis bekommen auf einen Link, das wahre Leben Luthers oder die dunklen Seiten Luthers oder so hieß der Film. Und dann haben sie gesagt, Michael, was hast du uns immer über Luther gesagt, dass der so gut ist, das war doch ein ganz schlimmer. Und dann wurde in dem Film gezeigt. Da habe ich mir den auch angeschaut, habe gesagt, gut gemacht, der Film, professionell gemacht, aber historisch falsch. Und die Christen haben einfach jedem Gerücht geglaubt. Och, das muss ja wohl stimmen, weil es schön gemacht ist. Und dann habe ich gesehen, wer hat das produziert? Cosmo Media. Dann schaue ich nach, wer ist Cosmo Media? Cosmo Media gehört dem universellen Leben. Das universelle Leben ist eine der größten deutschen Sekten, die eine Prophetin an der Spitze haben, die meint, dass sie mit einem Engel kommuniziert und dem ihr mitteilt, die generell immer bekannt sind, dass sie auf alle anderen Christen schimpfen, dass sie dann sagen, Jesus sei eigentlich der Vegetarier und man müsse jetzt auch Vegetarier sein, Jesus sei ein außerirdischer UFO-Kommandant und so weiter. Da sind Tausende von Leute, Zehntausende von Leuten, die dem nachgehen. Und dann gibt es Christen, die diesen Film weiterempfehlen, der von einer Sekte kommt, die normalerweise mit Falschinformationen arbeitet. Da würde ich sagen, das geht ja nicht. Du bist verantwortlich, wenn du das weitergibst. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann gib es lieber nicht weiter. Und so gibt es ganz viele Christen immer wieder. Jede Woche merke ich, dass da kommen Christen, schauen sich Sachen an und ich überprüfe die und merke dann, da stimmt alles nicht. Und deshalb weniger schauen und dafür das, was man schaut, genauer prüfen. Wenn du es nicht tust, wird es deine Meinung und dein Denken prägen und du merkst es gar nicht. Und dann gibst du es noch weiter. Und du trittst für falsche Sachen ein. Und das Prüfen braucht natürlich etwas Zeit. Ich habe das jetzt zum Beispiel im letzten Herbst gemacht mit einigen Bibelschülern, haben wir ein Seminar gehabt über die wissenschaftlichen Beweise zur Wahrheit des Koran. Da gibt es im Internet ganz häufig, weil Muslime die dafür werben. Und dann sind wir die alle durchgegangen und haben die alle überprüft. Und manche der Schüler haben am Anfang den Eindruck gehabt, die eigentlich gut argumentiert, wenn das wirklich so ist, ja, dann müsste ja im Koran was da sein. Und als wir das analysiert haben, kam am Ende raus, alles falsch, was da drin ist. Gefälschte Zitate kommen da drin. Sogar der Koran wird gefälscht in manchen dieser Beiträge. Aber auf den ersten Blick wirkt es ganz überzeugend. Erst wenn wir nachsuchen, und dafür muss man mal 1, 2, 3 Stunden investieren, dann stellt man fest, ob es stimmt oder nicht. Und jetzt sagst du, ich habe keine Zeit zum Prüfen. Ja, dann würde ich sagen, dann schaust du dir auch nicht an. Denn dann kannst du ja nicht wissen, ob es richtig ist oder falsch. Und wenn du so viel Zeit da rein investierst, nur weil es ein bisschen sich gut anhört, vielleicht deine Vorurteile bestätigt oder sensationell klingt, dafür solltest du dein Bewusstsein und dein Denken und dein Leben nicht bestimmen, sondern darauf achten, was du weitergibst und was du konsumierst. Wie kannst du es tun? Du kannst es zum Beispiel vergleichen, ob es im Einklang ist mit der Bibel. Da gibt es ein Video, millionenfach angeklickt, Zeitgeist nennt sich das, Zeitgeist Religion. Da wird unter anderem dargestellt, Jesus und Horus, wie sind die auf einer Stufe, was ist da gleich, was ist da, denn die These ist dahinter, die Bibel hat alles abgeschrieben von der Geschichte von Horus. Und ich habe Christen in Jugendgruppen erlebt, die mich gefragt haben, Michael, wenn das stimmt, dann ist die Bibel ja gar nicht wahr. Und ich habe das dann geprüft, ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben und am Ende festgestellt, fast alle der Behauptungen in diesem Video sind falsch. Also was über Horus gesagt wird, ist vollkommen falsch. Aber ich habe manchen Christen auch gesagt, hey, du ein bisschen kritischer müsstest du schon sein, denn einige der Punkte, die da erwähnt worden sind, müsste jeder Christ sofort merken. Da wurde zum Beispiel gesagt, Horus ist am 25. Dezember geboren und Jesus ist am 25. Dezember geboren. Und dann denke ich mir, was müsste jetzt jedem Christen auffallen? Jesus ist gar nicht am 25. Dezember geboren. Da müssten wir schon sagen, also das trennt die beiden, ist gar nicht dasselbe. Denn der Tag ist ja willkürlich ausgesucht worden. Oder dann wurde gesagt, bei der Geburt Jesu waren drei Könige angekommen und bei der Geburt von Horus sind drei Könige angekommen. Was müsste jetzt jeder Bibelleser sofort sagen, der nur die Kinderstunde besucht hat? Einige murmeln hier, ich denke das Richtige, nämlich wir wissen weder die Zahl der Männer, die da waren, und es waren keine Könige, sondern es waren Sterndeuter, sagt die Bibel. Und wenn einer sowas behauptet, dann müsstest du doch schon von vornherein sagen, dann ist die Glaubwürdigkeit nicht so weit bestellt, dann ist da irgendwas wohl nicht ganz in Ordnung. Und den Rest habe ich auch geprüft, was da aus der Ägyptologie ist, und das stimmt auch nicht. Also wie kannst du das tun? Du kannst versuchen, seriöse Quellen heranzuziehen. Zum Beispiel von Leuten, die sich wirklich fachlich mit einem Thema auseinandergesetzt haben und keine besonderen Interessen haben, etwas zu verfälschen. Also wenn du eine Studie hast über meinetwegen die Mineralölindustrie, ist Mineralöl schädlich oder nicht? Was wird da wohl drinstehen in der Studie? Mineralöl ist gut. Hast du eine von Greenpeace, dann kannst du davon ausgehen, da steht, es ist schlecht. Beide haben ein Interesse an der Studie. Die einen haben ein Interesse, Öl zu verkaufen, und die anderen haben ein Interesse, viele Spendengelder zu bekommen. Deshalb, beide kannst du vergessen. Die haben beide ein persönliches Interesse. Du musst, wenn, versuchen, bei jemandem nachzulesen, der kein persönliches, finanzielles oder sonst welches Interesse an der Sache hat und trotzdem Fachperson ist. Und die ist dann wahrscheinlich eher objektiv. Oder jemand, der sein Geld damit verdient und der einen Namen zu verlieren hat. Was weiß ich, irgendein wichtiger Professor für eine Frage bei Ägyptologie, der aber jetzt kein Geld verdient mit irgendeiner These, der aber, wenn er was Falsches sagt, sein Job los ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er die Wahrheit sagt, als bei einem anderen. Also das heißt, es gibt schon Kriterien, mit denen man das überprüfen kann. Manchmal ist einfach die Wahrscheinlichkeit, wo man schon ahnt, da kann was nicht stimmen, die einen dazu bringt, näher nachzusuchen. Aber um das noch genauer zu machen, müssten wir jetzt ein Seminar machen, wie überprüfe ich Internetquellen, das wäre noch viel länger, lasse ich mal. Eine andere Sache ist, viele Leute vertrauen Facebook oder anderen sozialen Netzwerken viel zu sehr. Und ihr müsst immer davon ausgehen, die Leute, mit denen ihr Kontakt habt, wenn du sie nicht persönlich kennst, weißt du gar nicht, wer sich dahinter verbirgt. Das kann irgendjemand oder irgendwas sein. Es gibt eine Menge von Fake-Accounts, das heißt von Leuten, die es gar nicht gibt. Warum? Weil zum Beispiel in Indien und China und anderen Ländern, da melden Leute ganz, ganz viele Accounts an und sie verkaufen dann Likes. Also wenn du wenig Likes bekommst für deine Fotos, kannst du die im Internet kaufen. Also du kannst dann irgendwo, also die werben auch direkt für sich. Ne? Dann bezahlst du meinetwegen 100 Euro für 5.000 Likes. Und plötzlich guckt dann jemand an, boah, 5.000 finden das gut, dein Bild. Ich meine, die wundern sich natürlich, wenn das Foto vorher nur 5 hatte und jetzt 5.000, dann wundern die sich natürlich, wo die alle herkommen, gekauft. Und manche Leute sind das so wichtig, die geben auch Geld aus. Und dafür gibt es Fake-Accounts, also Leute, die es gar nicht gibt. Manchmal machen das Leute auch mit der Absicht, dich zu betrügen. Also wir machen in der Gemeinde zum Beispiel Arbeit unter Asylbewerbern. Und manchmal ist das ganz lustig, manche kommen auch zum Glauben, andere halt nicht. Einer, der gerade so dabei ist, gläubig zu werden bei uns, mit dem reden wir häufig mal und unbedingt sucht er eine Freundin. Der suchte auch erstmal in der Gemeinde. Da habe ich gesagt, nein, also hier, das gibt es nicht und so. Und ich werde den Frauen verbieten, sich mit dir zu befreunden. Dann war es klar, kann er nicht weiter suchen. Dann suchte er bei Facebook. Und dann hat eine scheinbar junge, hübsche Frau, Ende 20, mit ihm kommuniziert. Und hat ihn dann in Detmold, da wo wir wohnen, abends zum Essen eingeladen. Und dann dachte er schon, oh, endlich eine Freundin. Und dann ging er dahin und dann öffnete eine Frau mit Mitte 60. Und dann fragte er sie, wo ist deine Tochter? Und dann sagte er, ich habe gar keine Tochter, sagt die Frau. Ja, aber auf dem Foto, da sagt sie, ja, das war vor 35 Jahren. Aber ich bin das. Ja, und dann, was sollte er machen? Er ging dann noch zum Essen und die Frau bot ihn dann tatsächlich an. Also wenn er wollte, könnte er sie heiraten. Also war dann das Angebot ungläubig natürlich. Und er hatte sich dann schließlich verabschiedet, so sagte er uns später, mit den Worten, also sie hat dann gesagt, er könne ja zurückkommen, dann, wenn er keinen Aufenthalt bekäme, sie zu heiraten. Und dann hat er darauf gesagt, lieber sterbe ich. Ja. Also das war auch nicht nett, habe ich ihm gesagt, ne? Also so zu antworten. Aber ich fand das Beispiel so beeindruckend, weil wir merken, genau so kann das rauskommen. Da denkt einer, er schreibt einem jungen, hübschen Mädchen, nicht, und will da seine Kontakte anbahnen und in Wirklichkeit ist das was vollkommen anderes. Und da, deshalb muss man aufpassen. Leute, die man schreibt irgendwo im Internet, das können Betrüger sein, Lügner sein. Manchmal geben sich Männer als Frauen und Frauen als Männer oder junge, alte Frauen als junge Frauen und so weiter aus. Das kannst du nie wissen. Und selbst die Leute, die existieren, bilden sich nicht so ab, wie sie wirklich sind. Also ich erinnere mich noch daran, wo unsere ältere Tochter ein Foto von unserer Jüngeren gepostet hat, also veröffentlicht hat. Und dann hat sie richtig Ärger bekommen, weil die Jüngere hat dann gleich gesagt, boah, da bin ich ja gar nicht schön auf dem Foto. Wobei, ich fand sie auch darauf schön. Aber sie fand sich nicht schön genug, weil viele, die das posten, dann sind nur die besten Fotos mit vorher schön gemacht, nicht? Und schön frisiert und schöner Hintergrund und dann noch bei Photoshop bearbeitet, nicht? Die Augen noch etwas blauer und die Haare noch etwas leuchtender und die Pickel alle weg. Und dann hinterher, so siehst du, dass man veröffentlicht ja dort nicht, wie die Realität ist, sondern wie man gesehen werden will. Und deshalb dürfen wir uns nicht täuschen lassen, das ist nicht die reale Welt. In den USA gibt es eine Gemeinde, von der ich gehört habe, da hat der Pastor verboten, dass die Mitglieder mit Facebook und sowas zu tun haben. Ich weiß nicht, ob die Leute sich dran halten dann. Und zwar warum? Weil sie in der Gemeinde mehrere Scheidungen aufgrund von Facebook hatten. Das läuft dann so. In der Familie gibt es ab und zu Streit. Und dann irgendwann, was weiß ich, die Frau ist mit dem Mann unzufrieden, nicht? Also, oder der Mann mit der Frau. Und dann sagst du das im Internet, weil heute alles im Internet gesagt wird. Nicht? Dann sagst du, oh, meine Frau, die hat wieder rumgeschimpft. Und dann ist da eine andere Frau, die sagt, ich würde das ja nie tun. Wenn ich solch einen tollen Mann hätte wie dich, dann würde ich jeden Tag nur den loben oder was weiß ich. Und irgendwann denkt der Mann sich, ja, warum bin ich nicht mit der verheiratet, sondern mit der? Und dann, wenn das nochmal ein paar Krisen kommt und nochmal etwas Streit kommt, dann gab es in dieser Gemeinde mehrere Fälle, eine große amerikanische Gemeinde, wo dann die Leute sich haben scheiden lassen, um den möglichst besseren Partner aus dem Internet zu heiraten. Hier kann ich aber die Garantie geben, wenn du den geheiratet hast, merkst du bald, der hat auch seine Macken, nur von denen erzählt er nichts im Internet. Also deshalb sei vorsichtig, man kann damit Daten austauschen, man kann Informationen austauschen, aber die Menschen sind nicht so, wie sie sich darstellen. Sie sehen weder so aus, noch haben sie diese Meinungen. Das ist alles nur das, was nach außen als Werbung projiziert wird. Deshalb sei vorsichtig. Sei auch vorsichtig für alles, was du schreibst. Ich habe ja schon gesagt, keine Dinge weiterschicken, von denen du nicht weißt, dass sie richtig sind. Wenn du sie nicht überprüft hast, dann bist du dafür verantwortlich. Und die Bibel sagt, du sollst weder üble Nachrede noch lügen. Und wenn du etwas weitergibst, was falsch ist, dann hast du gelogen damit oder üble Nachrede verbreitet. Genauso ist das häufig im Internet, dass Leute ganz schnell Antworten schreiben. Als ich meine ersten YouTube-Videos veröffentlicht habe, dann war ich erstmal schockiert. Zu dem Zeitpunkt, ist schon 10 Jahre her, da war es so, da habe ich bisher davon noch nicht so viel zu tun gehabt. Und dann kamen solche Rückmeldungen wie, du bist wohl vollkommen verblödet. Da habe ich mir gesagt, was habe ich dir denn getan? Ich habe dir doch bloß da was über den Glauben gesagt. Ja, im Internet ist es üblich, dass viele Leute unter dem Deckmantel der Anonymität irgendwelche Sachen sagen, die vollkommen falsch sind. Auch Christen tun das. Mir ist häufiger begegnet, wo ich Christen gemerkt habe, dann hinterher, die geschrieben haben, die entweder total über Leute abgelästert haben, rumgeschimpft haben. Und das ist nicht nur Sünde, wenn wir das in der Gemeinde tun oder dem anderen gegenüber tun, das ist auch Sünde, wenn wir es im Internet tun. Auch im Internet sollte man sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um zu überlegen, was man schreibt und wirklich dahinter stehen. Und wenn man das nicht tut, soll man besser schweigen und keine Kommentare abgeben. Auch das tun viele Leute und das ist schlecht, und das ist falsch. Viele Leute haben auch das Problem im Internet, dass sie da die Welt immer schmaler sehen. Denn bei YouTube wunderst du dich vielleicht, dass YouTube und auch Google dir immer Sachen vorschlagen, die dir gefallen. Also, jetzt war das gerade neulich, was habe ich da gesucht für die Waschmaschine wegen dem Umzug, so einen Aufsatz, um da den Trockner drüber stellen zu können. Und seitdem bekomme ich regelmäßig Angebote für Aufsätze von Waschmaschinen. Ja, weil die wissen jetzt, ich suche eine. Habe ich schon gefunden, das wissen sie nicht. Und also das heißt, die scannen das durch. Und wenn du jetzt einmal dir ein Video anschaust, beispielsweise Video, die Erde ist flach, das gibt es, manche sind auch sehr begeistert davon, dann bekommst du plötzlich 20 Videos, alle die Erde ist flach. Und am Ende denkst du, die ganze Welt glaubt, die Erde ist flach, weil du nur noch diese Videos bekommst. Also das heißt, das Internet sorgt dafür, dass wir immer mit unseren eigenen Vorurteilen gefüttert werden, immer mit unserer eigenen Weltsicht gefüttert werden. Am Ende meinen, das sei alles. Wir müssen bewusst auf die Suche gehen nach anderer Information, sonst wird unser Blickwinkel immer kleiner, kleiner, kleiner und am Ende meinen wir, das sei die ganze Welt. Und da müssen wir auch darauf achten. Manche müssen auch darauf achten, dass sie nicht zu Käufen verführt werden, die sie gar nicht kaufen wollen. Weil im Internet, weil ständig irgendwas aufblinkt, noch irgendein Angebot, geben viele Leute Geld aus für Sachen, für was sie eigentlich weder brauchen, noch wofür sie das Geld haben. Du wirst verführt, das gibt eine richtige Strategie. Also unser Sohn lernt gerade Einzelhandelskaufmann, die hatten dann eine Schulung, wie du die Leute verführst zu solchen kleinen Käufen. So da mal 5 Euro, da mal 10 Euro. Das auch in jedem Laden wird das ganz genau aufgebaut, wo dann Sachen hingestellt werden, damit man die noch mitnimmt, obwohl man sie gar nicht braucht. Und das macht man im Internet ganz genauso. Und dadurch sollen Leuten Sachen verkauft werden, die hinterher nur deinen Dachboden oder deinen Keller verstopfen, die Schränke voll machen und du brauchst sie sowieso nicht. Und deshalb besser gut überlegen, was man wirklich braucht und sich nicht durch Internetangebote verführen lassen, Sachen zu kaufen, die vollkommen sinnlos sind. Das waren jetzt ein paar Punkte, ganz konkrete, die zeigen Vorsicht mit dem Internet. Ich habe ja am Anfang welche genannt, wo ich gesagt habe, hier ist das Internet sehr vorteilhaft. Ich möchte ganz zum Schluss noch auf einen Punkt eingehen, der mir ganz wichtig ist. Ich glaube nämlich, dass wir als Christen alle viel mehr herausgefordert sind, die positiven Seiten des Internets zu nutzen für unsere eigentliche Berufung als Christen. Ich glaube, dass das Internet, wenn wir es richtig nutzen, dafür sorgen kann, dass wir anderen Menschen richtig stark weiterhelfen können. Beispielsweise haben wir als Gemeinde eine Internetseite und wir haben jetzt schon mehrere Leute, die sind in die Gemeinde gekommen über die Internetseite. Weil irgendwann haben sie eine Gemeinde gesucht und jeder Mensch heute, der eine Gemeinde sucht, an einen fremden Ort kommt, sei es wegen Urlaub, Kur, Arbeit, Umzug, der geht erstmal ins Internet und schaut, was da für Gemeinden sind. Und dann sieht er, was sind das für welche, was glauben die denn? Und da sind mehrere Leute gekommen, für die wir gar nicht haben viel werben müssen, ganz von selbst gekommen. Oder eine Gemeinde in der Nähe von Osnabrück, da hat das ZDF einen Film gemacht über diesen Ort und hat ganz negativ über diese Gemeinde berichtet. Die Gemeinde hat keine Internetseite. Jetzt glaubt das ganze Dorf, die sind wirklich eine ganz schlimme Gruppe, weil sie nicht mal die Möglichkeit haben, sich selbst darzustellen, wer sie sind. Und wenn sie jetzt Leute einladen in der Gemeinde, sagen sie mir auch, dann kommen sofort, ah, ihr seid doch die da in der Fernsehbericht. Und dann, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Also sowas kann passieren, wenn man nicht selbst die Möglichkeit darzustellen, was man eigentlich will oder hat oder glaubt. Oder noch eine andere Möglichkeit ist, jeder heute hat die Möglichkeit, in Ländern, in denen es verboten ist, zu evangelisieren. Du kannst heute als Christ über Facebook-Chatrooms oder sonst etwas mit Studenten aus Saudi-Arabien sprechen über den christlichen Glauben, wenn du Englisch sprichst. Oder in irgendeinem anderen Land, meinetwegen Kasachstan, auf Russisch oder sonst etwas, wenn du die Sprache beherrschst. Du kannst mit denen sprechen, obwohl in dem Land offene Evangelisation verboten ist. Weil aus diesen Ländern kommt ja keiner, der tut dir nichts. Das Schlimmste, was uns an der Bibelschule mal passiert ist, ich hatte vor einigen Jahren ein paar islamkritische Artikel geschrieben, aber alle seriös, nichts böse. Und eines Morgens, also ich fand das dann eher lustig, war auch nicht ganz so schlimm, wir hatten die Daten vorher gesichert, dann war jeder, der auf die Seite Bibelschule Brake gekommen ist, da war dann das Bild einer islamischen Moschee und im Hintergrund der Islamruf vom Koran, nicht alalala, so, ne? Also wenn ihr da am Morgen zur Bibelschule gegangen wärt, also auf die Seite, hättet ihr euch gewundert, was ist mit der Bibelschule los? Ja, da hat jemand uns gehackt, und zwar irgendwelche Muslime, die waren sauer auf uns, haben das dann gehackt, haben das gelöscht und ihre Seite drauf gemacht. Ja gut, wir haben das hinterher wieder gelöscht und dann wieder unsere Sache drauf gemacht, und das kann passieren. Aber das ist das Schlimmste schon. Also wir können das Internet nutzen, um zu evangelisieren. Über meine YouTube-Videos habe ich mehrere Leute jetzt kennengelernt, für die das der erste Schritt war, um gläubig zu werden. Jetzt gerade wieder vor 2 Wochen begegne ich einem jungen Mann, der sagt, er hat mit dem Glauben nichts zu tun. Er hat dann angefangen, im Internet rumzusurfen über Glaube und Kirche, kannte keine Christen, stieß auf meine Videos, fand das interessant, hat dann noch andere angehört von mir und von anderen und dann war er überzeugt, das ist richtig, ist gläubig geworden, dachte erstmal, er sei der einzige Christ und nach einer Zeit stößt er noch dann auf andere Christen und besucht heute eine Gemeinde. Da würde ich sagen, das ist doch super. In einer Zeit, in der Menschen da sind und eben nicht mehr automatisch in die Gemeinde kommen, dann ist das eine Möglichkeit, wie wir den Menschen auf dem elektronischen Markt begegnen können, auf dem elektronischen Stadt begegnen können und ihnen den Glauben weitergeben können. Und wenn die Leute dort schon unterwegs sind und die hören auch nicht auf, dann ist es doch besser, es gibt auch christliche Inhalte, die wirklich geistlich weiterführend sind, als es gibt nur Blödsinn. Darüber hinaus ist es so, wir können da ja auch Christen ermutigen und weiterhelfen. Christen, die in anderen Ländern verfolgt werden, die sonst alleine dastehen. Christen, die im Alten- oder Pflegeheim sind und sonst kaum christliche Botschaften mitbekommen. In unserer Gemeinde hatten wir jemanden, der für 1 Jahr von der Firma nach China geschickt worden ist. Und der war richtig froh, dass er ab und zu mal einen Gottesdienst unserer Gemeinde in China sehen konnte, weil das eben aufgenommen worden war und er das anschauen konnte. Das ist doch eine tolle Möglichkeit. Oder du willst heute eine erbauliche Predigt hören über irgendein biblisches Buch und dann kannst du eine Predigt anhören. Du musst natürlich vorher wissen, von wem. Aber da gibt es auch gute Predigtdatenbanken wie Sermon Online. Da sind schon nur Leute, die bibeltreu sind, drauf. Also da kommt nicht irgendwas drauf, weil sonst weißt du bei einem Prediger nicht, was vertritt er. Hast du plötzlich einen Mormon, Zeugen Jehovas oder sonst irgendwas. Also da weißt du, das sind gläubige Leute, bibeltreue Leute, auch keine, die irgendwelche Extremisten sind. Und dann kannst du dir Predigten anhören. Hoffentlich, die dich dann weiterbringen im Glauben. Also hier gibt es durchaus positive Dinge für dich und wo du das Evangelium weitergeben kannst an andere Menschen, wo du Menschen ermutigen kannst. Oder wie gut ist das denn, wenn ein Jugendleiter meinetwegen eine Gruppe hat bei WhatsApp und dann ab und zu während der Woche, wenn man sich nicht trifft, da mal etwas Ermutigendes weitergibt über den Glauben. Oder einem Jugendlichen, der hat dann irgendein Examen, am Morgen noch sagt, ich bete für dich, und das hoffentlich dann auch tut. Und derjenige ist ermutigt, weil er merkt, oh, ich bin nicht alleine, da ist jemand, der steht auch hinter mir. Und am Mittag schießt du mal eine kurze Botschaft und sagst, wie war's? Und dann sagt er, oh, danke, gut, Gott hat mir geholfen. Dann kann was Ermutigendes ganz schnell, kostet für dich nur 2, 3 Minuten oder vielleicht nur 1 Minute und für den anderen, der ist ermutigt. Weil er weiß, du betest für den, du stehst dahinter. Wir können ja diese Medien auch positiv benutzen. Wir müssen uns dann nur selbst kontrollieren. Wir müssen uns bewusst Grenzen setzen und sagen, das mache ich hier nicht und das benutze ich. Und dann sind diese neuen Medien, bieten eine gute Möglichkeit, Glauben zu vermitteln und weiterzubringen. Und dafür habe ich selbst einige Erfahrungen gesammelt, benutze das ja auch immer wieder und merke, das hilft Leuten weiter. Das rechtfertigt nicht den Unsinn, den es in den Medien gibt. Die müssen wir erkennen und da müssen wir sagen, das machen wir nicht. Aber auf der anderen Seite sollten wir sehen, wie wir positiv damit umgehen, vor allem auch unsere Kinder erziehen. Denn die Kinder werden alle damit zu tun haben. Und wenn wir das nicht rechtzeitig tun, dann werden sie erzogen durch ihre Freunde und durch ihre Umgebung. Und das ist bestimmt nicht gut. Sondern da müssen wir rechtzeitig anfangen. Ich würde euch sagen, lasst eure Kinder so spät wie möglich ans Internet oder ans Smartphone. Und wenn dann euer, was weiß ich, 8-9-Jähriger sagt, ich brauche unbedingt ein Telefon, weil ich ja mal anrufen muss, dann kauf ihm irgendwie im Internet bei eBay ein altes Nokia ohne Bildschirm, dann kann er auch anrufen, wenn er abgeholt werden muss. Der wird zwar unglücklich sein, weil er eigentlich dich gar nicht anrufen wollte, sondern er wollte nur alles mögliche andere nachschauen, aber dann gib ihm das. Ich würde sagen, gib ihm das erst später und wenn du Kinder hast, die du ans Internet gewöhnen willst, mach das zu Hause an einem Computer, der möglichst im Wohnzimmer oder in der Küche steht, dass du immer schauen kannst, was die da machen und zeig ihnen Seiten, die gut sind, wo man gute Informationen bekommen kann, dass er die kennenlernt und die dann hinterher nutzt. Wenn er es alleine macht, wird er darauf bestimmt nicht so sehr kommen. Und dann reglementiere die Zeit, also sag so viel Zeit, dann ist Schluss, wird abgestellt. Und du kannst im Verlauf hier immer noch nachschauen, wo dein Kind da gewesen ist, wenn es das nicht löscht. Und wenn es das löscht, sagst du, wenn du löscht, kommst du gar nicht mehr ins Internet. Und sonst kannst du nachsehen, man kann einen Verlauf anklicken, da siehst du auf allen Seiten, auf denen das Kind gewesen ist und kannst dann kontrollieren, was es gemacht hat. Und wenn du das tust, solange es klein ist, also nicht die ganz kleinen, gar nicht rangehen lassen, aber die etwas größeren, dann kannst du positive Impulse setzen und wenn das Kind hinterher größer wird, hat es hoffentlich ein Stück weit gelernt, wie man Internetinhalte prüft, wie man zeitlich damit umgeht und auch wie man, welche positiven Sachen man eben da rauszieht, besonders die negativen meidet. Also hier, es braucht auch ein bewusstes Umgehen. Die Kinder müssen auch lernen, wie du selbstkritisch damit umgehst. Wenn das Kind sieht, dass du den ganzen Tag bei deinem Smartphone bist, ja, dann brauchst du gar nichts mehr zu erzählen. Dann ist das schon die Erziehung. Wenn dein Kind sieht, dass du den ganzen Abend, bis es schlafen geht, immer nur im Internet rumhängst, ja, dann wird das auch nicht helfen. Dann muss man zuerst im eigenen Leben was umstellen, ehe man glaubwürdig bei den Kindern ist. So, und damit ist meine Zeit eben abgelaufen, auch wenn ich euch noch ein paar Tipps hätte geben können. Ich hoffe, dass ihr einige von denen mitnehmen werdet und ihr seht, dass wir die Prinzipien, die in der Bibel stehen, auch anwenden können auf den Internetkonsum. Verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen, verantwortungsvoll mit der Zeit umgehen, nicht zu lügen, keine üble Nachrede, keinen überflüssigen Zorn, Hass, nicht schnell reagieren, sondern erstmal langsam zum Reden und schnell zum Hören, hatte ich euch aus Jakobus vorgelesen. Passt auf, womit ihr euch anfüllt, denn alles, womit ihr euch anfüllt, das ist dann in euch drin. Im Psalm 1 steht ja, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Und wenn wir im Internet nur mit Spöttern zu tun haben und dem nichts entgegensetzen, dann werden die uns prägen. Pass also da auf. Sei ehrlich dir selbst und deinem Partner gegenüber im Umgang mit den Medien. Am Ende spielt es keine Rolle, ob du nun die ganze Nacht einen Roman liest oder ob du die ganze Nacht vom Internet liegst. Das ist egal, das ist beides schädlich. Also das heißt, das Medium an sich ist nicht das Entscheidende, sondern wie du damit umgehst. Und da wünsche ich euch viel Weisheit von Gott. Und wenn was falsch läuft, dann kannst du zu Gott kommen, ihn darum bitten, zu vergeben und neu anfangen. Wenn du es alleine nicht schaffst, dann such einen Bruder oder eine Schwester, die dich unterstützt und dir hilft, die dir Tipps gibt, wie man das machen kann, damit du nicht vollkommen in die falsche Richtung weiterlebst. So, an der Stelle bete ich gerne noch mit euch und bitte Gott um Weisheit, das Gehörte dann auch umzusetzen und zu tun. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, die sehr herausfordernd ist, zum Teil auch vollkommen gottlos ist, wo wir auf der anderen Seite aber sehr viele Möglichkeiten haben, unseren Glauben zu leben und unseren Glauben weiterzugeben. Ich möchte dich bitten, dass du uns allen Weisheit gibst über unseren Umgang mit den modernen Medien, dass wir die positiven Dinge nutzen können und dass sie uns dienen, Zeit zu sparen, Dinge besser machen zu können und vor allem auch auf dich hinzuweisen. Gib du uns Weisheit, wenn wir mit dem Internet zu tun haben, andere Menschen zu motivieren, auf dich zu vertrauen, ihre Probleme dir anzuvertrauen oder dich überhaupt erstmal kennenzulernen. Und gib uns auch Weisheit, unsere Zeit nicht zu verschleudern oder unser Denken beeinflussen zu lassen von dem, was uns im Internet oder in anderen Medien dargeboten wird. Wenn da in unserem Leben irgendwas falsch ist, dann mach du uns das ganz deutlich, damit wir uns denn nicht etwas in die Tasche lügen oder uns selbst betrügen, sondern dass wir das erkennen können, vor dir bekennen können und gib du uns dann Kraft, das auch zu verändern, sodass wir auch in unserem Umgang mit dem Internet dich verherrlichen, dass wir selbst und die Menschen um uns herum sehen können, dass dieser Bereich unter deiner Herrschaft steht, dass das nicht etwas vollkommen Losgelöstes ist, sondern dass auch das nach den Prinzipien und Ordnungen gehandhabt wird, die wir in deinem Wort kennenlernen. Danke, dass du uns helfen willst, wenn wir dich darum bitten. Und danke, dass du uns den Heiligen Geist gibst, der uns hilft, zu erkennen, was gut und was falsch ist. Begleite du uns in die Nacht und auch in den morgigen Tag und hilf du, dass wir morgen gute Zeugen für dich sind. Amen.